Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Es spricht Juliane Ried mit ihrem Vortrag Leben oder gelebt werden. Eine Entscheidung für berufliche Freiheit.
Walt Disney sagte einmal, das Leben verändert sich, wenn du mehr träumst, als du dich fürchtest. Hatten Sie schon mal Angst? Und was ist das Gegenteil von Angst? Sicherheit. Sicherheit ist eines unserer menschlichsten Grundbedürfnisse. Vielleicht haben Sie von der Maslow'schen Bedürfnispyramide schon einmal gehört. Und natürlich ist es so, dass die Sicherheit im Beruf hier auch eine ganz dominante Rolle einnimmt. Denn Sicherheit bietet uns Schutz, Kontinuität und Stabilität. Und selbstverständlich ist es wunderbar, wenn wir einen sicheren Arbeitsplatz haben, der uns gute Zukunftsperspektiven bringt. Und weshalb ich diese Sicherheit aufgegeben habe, werde ich Ihnen gleich erzählen. Aber davor möchte ich Sie mitnehmen und Ihnen eine Geschichte erzählen. Und zwar möchte ich Sie mitnehmen zurück ins Jahr 1987, um genauer zu sein, in den August 1987, hierher nach Sachsen-Anhalt, um genau zu sein, nach Weißenfels, und dort lebt Familie Bauer. Familie Bauer besteht aus einem Vater, der ist 25 Jahre alt, Maschinenbauingenieur, und seiner Frau, ist ebenfalls 25 Jahre alt, ist Krippenerzieherin, und das Ehepaar hat zwei Kinder. Eine Tochter, die ist 4, und einen Sohn, der ist 1 Jahr alt. Und als eines Abends im August der Vater seine Tochter zu Bett bringt, erzählt er ihr, dass er jetzt für 2 Wochen in die Bundesrepublik verreisen wird, denn anlässlich des 78. Geburtstages von seinem Großvater möchte er ihn dort besuchen. Und auf die Frage hin seiner Tochter, wann er denn wieder zurückkommen würde, antwortet er, in 2 Wochen. Und so vergehen die Tage, und am letzten Tag, als Herr Bauer wieder zurückkehren sollte, klingelt in der Arbeitsstelle von seiner Frau das Telefon, und dann teilt er seiner Frau mit, dass er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren könnte, wieder in die DDR zurückzukehren, und er im Westen verbleiben würde. Und sagt seiner Frau, sie solle einen Ausreiseantrag für sich und die 2 Kinder stellen, damit sie auch in den Westen ausreisen können. Das war der Moment, in dem Frau Bauer denkt, es würde ihr den Boden unter den Füßen wegreißen. Sie können sich sicher vorstellen, dass es ein unfassbarer Vertrauensbruch ist innerhalb einer Ehe, wenn der Ehemann, also Herr Bauer hier, seine Frau nicht über die Pläne eingeweiht hat, dass er im Westen verbleiben würde und nicht in die DDR zurückkehren würde. Und sie nun alleine mit den Kindern in der DDR belässt, den Schikanen der ganzen Staatssicherheit ausgesetzt. Frau Bauer stellt aber den Ausreiseantrag für sich und ihre Kinder, und auch Herr Bauer unterlässt nichts, um seine Familie zu sich in den Westen holen zu können. Und so war es so, dass er sich an die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte gewandt hat und anlässlich eines Staatsbesuchs von Genossen Erich Honecker im September 1987 in Bonn übergibt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte eine Petition mit Übersiedlungsersuchen an Erich Honecker. Und auf dieser Petitionsliste steht auch Familie Bauer. Jetzt ist es so, dass natürlich die Staatssicherheit davon erfährt, dass sich Herr Bauer an die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte gewandt hat, und der Ausreiseantrag von Frau Bauer wird abgelehnt. Und so vergehen Monate für Monate. Frau Bauer wird von Arbeitskollegen bespitzelt. Ihre Wohnung wird durchsucht. Sie wird observiert. Und kein Brief, keine Postkarte und kein Telefonat unter Herr und Frau Bauer entgeht der Kenntnis der Staatssicherheit. Und so vergehen Monate, und irgendwann ist es über 1 Jahr, dass die Familie getrennt ist. bis plötzlich, wir haben es heute schon mal gehabt, ein Medium, was sich für Menschenrechtsverletzungen einsetzt, hier über Menschenrechtsverletzungen in der DDR berichtet. Hilferufe von drüben war ursprünglich mal ein ZDF-Magazin, in dem über getrennte Familien und Menschenrechtsverletzungen in der DDR berichtet wurde. Und als dieses Magazin eingestellt wurde, hat ein Verein aus Lippstadt sich zur Aufgabe gesetzt, weiterhin über diese Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Und so wurden hier auch immer die Schicksale von zahlreichen Familien berichtet. Und so ist es jetzt auch hier. Und einen Fall möchte ich Ihnen jetzt genauer vorstellen. Hier auch von Familie Bauer. Und vielleicht kommt dem ein oder anderen das Gesicht jetzt hier rechts im Bild etwas bekannter vor, auch wenn es um 35 Jahre gealtert ist. Das ist nämlich Juliane Bauer und das bin ich. Diese Zeitschrift kam einmal im Quartal raus, Hilferufe von drüben, und hat dann auch über die besonderen Erfolgsgeschichten berichtet, wenn jemand wieder in Freiheit war. Und nachdem dieses Foto von meiner Familie in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, hat meine Mutter dann zur Stadtsicherheit kommen dürfen und dann hat mir mitgeteilt, dass sie 4 Wochen Zeit hatte, ihre Sachen zu regeln und wir dann auch ausreisen durften. Und so war es dann auch am 10. Mai 89 hier bei unserer Abfahrt in Weißenfels in Sachsen-Anhalt und hier bei unserer Ankunft in Hanau am Bahnhof. Und mein Bruder, der war ja inzwischen 3 Jahre alt, hat erstmal von meinem Vater Reis ausgenommen, weil er kannte ihn ja de facto nicht mehr, hat ihn ja fast 2 Jahre nicht gesehen. Und ich erzähle Ihnen diese Geschichte deshalb, damit Sie sehen, dass der Ruf der Freiheit sich tief in meiner Familienbiografie verankert hat. Ich bin dann in Bayern aufgewachsen und zur Schule gegangen und irgendwann kam natürlich dann auch die Frage auf, okay, was machst du nach der Schule, was machst du für eine Ausbildung? Und von einer Berufsbildungsmesse hatte ich einen Flyer mitgebracht, eine Ausbildung im gehobenen Dienst der Bayerischen Finanzverwaltung. Und wie das so ist, spricht man dann mit seinen Eltern drüber und auch mit Papa. Und Papa hat gesagt, das ist doch toll, kriegst schon eine gute Vergütung während der Ausbildung, was ja auch der Fall ist. Und musst dir nie mal Gedanken machen um deinen Job. Und auch wenn du mal später Kinder hast, kannst du das wunderbar vereinbaren. Also habe ich das dann auch gemacht und war danach in der Betriebsprüfung eingesetzt. Und ich muss Ihnen sagen, ich war gar nicht unglücklich mit dem Job. Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie Unternehmen arbeiten, was sie für Geschäftsmodelle verfolgen und auch wie sie Geld verdienen. Ja? Und dann war es irgendwann soweit, dass der Tag anstand, an dem ich meine Urkunde zur Lebenszeitverbeamtenerhaltung habe. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich sie meinem Vater präsentiert habe. Er erhob sich aus seinem Sofasitz und hat mich beglückwünscht und gratuliert, dass ich es doch jetzt endlich geschafft hätte. Ja, dann wissen ja manche von Ihnen vielleicht, dass ich mich auch politisch engagiert habe. Und irgendwann bin ich dann zur Atlas-Initiative gekommen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Und Sie alle hier im Saal sind auch mit dran schuld, dass der Freistaat Bayern jetzt eine Finanzbeamtin weniger hat. Und gestatten Sie mir bitte, dass ich 2 Personen ganz besonders danke. Und zwar dir, lieber Markus, und dir, lieber Benny. Ihr wart nicht bei meiner Einweihungsfeier dabei. Aber ich wäre ohne euch beide nicht da, wo ich heute bin. Und wenn ihr zwei euch etwas auf die Fahnen schreiben dürft im Kampf um die Freiheit, dann die Tatsache, dass ihr es geschafft habt, eine Finanzbeamtin in die unternehmerische Freiheit zu bringen. Vielen lieben Dank euch. Wissen Sie, ich bin im Freistaat Bayern sehr dankbar dafür, dass er mir diese Ausbildung ermöglicht hat. Und ich habe da auch ganz liebe Kollegen kennengelernt, der, ob Sie es glauben oder nicht, auch Finanzbeamte sind Menschen. Und bin auch da mit vielen heute noch freundschaftlich verbunden. Es gab aber während der Zeit, als ich dann habe 4 Kinder bekommen, habe dann während der Zeit im Backoffice für die Hausarztpraxis meines Mannes gearbeitet und habe dort Buchhaltung, Steuererklärung, Jahresabschlüsse gemacht. Und das war so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, es ist eigentlich schon Wahnsinn, was man Unternehmen alles aufbürdet. Also ich habe sozusagen einen völligen Perspektivwechsel erfahren. Ich habe gesehen, wie schwierig es für Unternehmen ist, der ganzen Bürokratie Herr zu werden. Ich habe gesehen, welche Verantwortung sie tragen, welches Risiko sie teilweise eingehen und natürlich auch, wie viel dann bei einer 60- oder 80-Stunden-Woche unterm Strich dann noch an den Start abgedrückt werden muss. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich mir für mich überlegt habe, ob ich wirklich wieder zurück zum Finanzamt gehen möchte. Und es kam halt da immer wieder Zweifel in mir hoch, aber das war noch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ja, ich will jetzt beim Staat kündigen. Aber es gab noch 3 Schlüsselmomente und an denen möchte ich Sie jetzt gern teilhaben lassen. Wir hatten vor 2 Jahren, es war nicht so geplant, aber es hatte sich so ergeben, ukrainische Flüchtlinge bei uns aufgenommen. Das kam so zustande, dass meine Schwiegereltern vor über 30 Jahren über einen Ukraine-Hilfeverein, den es bei uns im Ort gibt, eine ukrainische Austauschschülerin aufgenommen hatten. Und die Lila wohnt mittlerweile in Los Angeles und wir hatten über die Jahre immer wieder sporadisch Kontakt und als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, haben wir ihr angeboten, dass wir Ukrainer bei uns aufnehmen oder ihre Freunde oder Verwandte, die in Sicherheit sein möchten. Und dann hat sie uns eben geschrieben, ob wir ihre Schwägerin und ihre Nichte bei uns aufnehmen könnten, weil sie von Deutschland aus gerne das kanadische Visum beantragen möchten. In der Ukraine müssten sie so zu viel Schmiergeld dafür zahlen. Und dann waren sie bei uns und ich muss Ihnen sagen, dass mich die Geschichte von den beiden tief berührt. Und zwar deshalb, Sie sehen sie hier am Münchner Flughafen und außer den beiden Koffern, die sie dabei haben und noch eine Katze links in der Tasche, hatten sie nichts. Und jetzt überlegen Sie sich mal bitte, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen müssten und hätten exakt einen Koffer, in den Sie Ihr ganzes Leben einpacken müssten. Was würden Sie da mitnehmen? Also ich habe die Bita für ihren Mut bewundert und ich habe mich halt auch gefragt, was bedeuten eigentlich materielle Dinge? Braucht es wirklich 50 Paar Schuhe? 30 Handtaschen, weiß ich nicht, was sonst noch. Und was würde ich in den Koffer einpacken, wenn ich vor Krieg fliehen müsste? Und ich hab sie so bewundert, weil sie letztlich mit Mitte 40 die Entscheidung getroffen hat, mit ihrer Tochter in ein Land zu gehen, in dem sie vorher noch nie war, mit einem Koffer, das ist ihr ganzes Hab und Gut und mit keinem nennenswerten Vermögen. So. Die nächste Geschichte ist die hier. Ich habe die Biografie von Warren Buffett gelesen. Und die ältere Dame hier auf dem Foto ist Rose Plumkin alias Mrs. B. Mrs. B. war eine US-amerikanische Unternehmerin russischer Abstammung, die 1893 in Russland geboren wurde. Und mit 7 Geschwistern als Tochter eines Rabbiners in ärmlichsten Verhältnissen aufwuchs. Sie hat mit ihren Geschwistern auf Stroh auf dem Boden geschlafen und ist als Teenager 30 Kilometer barfuß in die nächstgrößere Stadt gelaufen, um ihre neuen Schuhe nicht zu benutzen. Sie hat dann in der nächstgrößeren Stadt gearbeitet, hat geheiratet und ist dann in den Wirren des Ersten Weltkrieges und während der russischen Revolution nach Amerika, genauer gesagt nach Omaha, Nebraska, ausgewandert. Und dort hat sie 1937 mit heute umgerechnet 8.300 US-Dollar Startkapital den Nebraska Furniture Mart gegründet, der bis Anfang der 80er Jahre zum größten Möbelhaus Amerikas herangewachsen ist. Und 1983 hat sie 60% ihres Unternehmens für 60 Millionen Dollar an Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkauft. Das alleine ist ja schon eine beachtliche unternehmerische Leistung, denn sie hat sich ja den amerikanischen Traum erfüllt. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass Rose Plumkin nie eine Schule besucht hat, keine kaufmännische Ausbildung besaß und ihr ganzes Leben lang Analphabetin war, umso beachtlicher. Und nachdem sie den Anteil an Warren Buffett verkauft hatte, gab es immer wieder Konflikte zwischen ihr und ihrer Familie und sie war auch ziemlich ruppig zu ihren Mitarbeitern. Das hat dann dazu geführt, dass Rose Plumkin mit über 90 Jahren auf der gegenüberliegenden Seite von ihrem Nebraska Furniture Markt nochmal ein neues Geschäft eröffnet hat. Und es lief dann auch wieder so gut, dass ihr schlussendlich Warren Buffett das auch abgekauft hat und hat sie mit 95 Jahren eine Wettbewerbsverbotsklausel unterschreiben lassen. Und manchmal, wissen Sie, kann die Philosophie einen auch dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht schaut der ein oder andere Netflix von Ihnen und Sie kennen Emily in Paris. Kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, Emily ist eine Marketing-Influencerin aus Chicago, die für ihre Firma nach Paris geht. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr und sie muss sich dann entscheiden zwischen einem Job in Paris und zwischen einem Job in Amerika. Und dann sitzt sie so im Französischkurs, weil sie spricht noch nicht so gut Französisch und dann nehmen sie Jean-Paul Sartres Abhandlung über die Freiheit durch. Und Jean-Paul Sartre sagt, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung zu treffen. Oh, jetzt muss ich das leider ein bisschen vorlesen, das geht jetzt hier nicht. Also, Jean-Paul Sartre sagt, den einzigen Fehler, den wir machen können, ist uns nicht zu entscheiden. Aus Angst vor der Freiheit verspielen wir so die tatsächliche Freiheit. Warum erzähle ich Ihnen das? Unsere Ukrainer mussten mit nichts komplett neu in einem völlig fremden Land anfangen. Rose Plumkin hat aus ärmlichen Verhältnissen zur Multimillionärin geschafft. Und Jean-Paul Sartre sagt, dass keine Entscheidung zu treffen auch eine Entscheidung ist. Also wovor sollte ich denn Angst haben, mich von meinem sicheren Beamtenstatus zu trennen? Wissen Sie, ich habe wirklich das große Glück, ein sehr privilegiertes Leben zu führen, auch dank meines Mannes, der mir überhaupt erst die Freiheit ermöglicht hat, so entscheiden zu können. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und so habe ich eben meine Firma Goldgecko gegründet und statt jetzt Besteuerungsgrundlagen zu prüfen, kläre ich lieber die Leute über eine Steuer auf, die uns alle teuer zu stehen kommt, nämlich die Inflation. Und wissen Sie, es fühlt sich einfach sensationell an. Im Grunde ist es so, als ob es Eisenketten von mir weggesprengt hätte und ich jetzt überhaupt erst sehe, was wirkliche Freiheit ist. Und die Leute, die ich kennenlerne, die meine Wege gekreuzt haben an die Orte, die ich komme, das ist einfach etwas, was sich mit keiner Amtsstube dieser Welt mehr vergleichen lässt. Und insofern bin ich total fein mit meiner Entscheidung. Wissen Sie, manchmal ist es so, wenn Sie vor der Mauer der Angst stehen, dann wirkt die unüberwindbar. Aber wenn wir mal 2 Schritte auf die Seite treten und einen anderen Perspektivwechsel einnehmen, dann wirkt die Mauer nicht mehr so groß und die Sicherheit relativ klein im Verhältnis zu der Freiheit, die sich dahinter entfaltet. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de